Ehre Gott mit deinem Leben. Ein sehr passendes, ein sehr hohes Ziel für eine absolvierende Klasse der Bibelschule Brake. Und euch Absolventen, wir wünschen euch Gottes Kraft und Segen in Bezug auf das Erreichen dieses Ziels. Der Hintergrund für diese Aussage finden wir in dem Kolosserbrief. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir in dieser Konferenz einen Text aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes miteinander betrachten, das Gebet Paulus an die Empfänger in den Versen 9 bis 14. Aber ich bin persönlich sehr dankbar, weil der Herr gerade das erste Kapitel dieses Briefes vor vielen Jahren gebraucht hat, um mein Leben sehr stark zu prägen. Es war Mitte der 60er Jahre. Ich weiß, viele, die hier sitzen heute Morgen, waren wahrscheinlich noch nicht geboren zu der Zeit. Aber meine Frau und ich waren beide in einer Bibelschule, die sehr ähnlich ist wie die Bibelschule Brake. Nur, dass wir mehr Regel hatten damals, als was es jetzt in der Schule gibt. Wir haben jedes Jahr eine Missionskonferenz gehabt und in einem Jahr war ein Mann namens Elwin Davies da und er hat über Kolosser 1, 15 bis 18 gepredigt und eine Frage gestellt dabei, eine Frage, die eigentlich aus dem 18. Vers kommt. Er, Jesus Christus, ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Und er hat uns gefragt, who is preeminent? Wer hat den Vorrang? Wer hat den Vorrang in deinem Leben? Und ich weiß, wie heute, dass ich mich persönlich fragte, hat Christus den Vorrang in meinem Leben? Und zu dem Zeitpunkt musste ich Nein sagen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, von diesem Zeitpunkt an soll Jesus Christus die erste Stelle haben, den Vorrang. Interessant ist, dass dieser Mann, Mr. Davies, nicht nur mein Leben geprägt hat, sondern zur gleichen Zeit und ein paar Jahre davor war er auch in einer Bibelschule in Kanada. Und es gab einen jungen Bibelschüler, der sehr geprägt wurde von diesem Mann, der auch mit der Missionsgesellschaft von ihm nach Deutschland gekommen ist und jahrelang hier in Brake gearbeitet hat, Doyle Klassen. Wir sind beide sehr dankbar für den Einfluss dieses Mannes in unserem Leben. Wer hat den Vorrang? Und mit diesem Spruch bei dieser Konferenz, Ehre Gott mit deinem Leben, sehen wir, dass Jesus Christus derjenige ist, der den Vorrang haben soll. Wer vor einiger Zeit Schüler hier in Brake war, hat sehr oft von Heinz Weber Senior den Satz gehört, dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Wenn unser Lebensziel Gott mit unserem Leben zu ehren ist, dann zeigt Paulus uns im Kolosserbrief, was unser Lebensstil sein soll. Paulus betont Jesus Christus und zeigt uns, dass Jesus das Ziel unseres Lebens sein soll, dass er der Mittelpunkt sein soll. Doyle Klassen hat es gestern Abend erwähnt und ich wollte es heute Morgen nochmals wiederholen. Im Kolosserbrief sagt Paulus sehr viel in Bezug auf Jesus und wer er ist. Einige Aussagen zusammengefasst. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist unser Erlöser. Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist der Versöhner des Universums. In ihm, schreibt Paulus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er, Jesus Christus, ist das Wesen des Geheimnisses Gottes. Er ist der Maßstab, durch den alle Lehre gemessen wird. Jesus ist das Haupt aller Fürstentümer, aller Obrigkeit. Er ist die erfüllte Realität des Schattens des Alten Testaments. Durch sein Kreuz, schreibt Paulus, durch sein Kreuz sind alle Fürstentümer und Gewalten besiegt. Seit seiner Auferstehung sitzt er zur Rechten Gottes im Himmel. Und eines Tages wird er in Herrlichkeit wiederkommen. Der Kolosserbrief ist ein Brief, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Und er soll das Ziel unseres Lebens sein. John Newton schreibt, dein Denken über Christus ist der Test, der über deinen Zustand und Lebensstil entscheidet. Du kannst den Blick auf den Rest nicht recht haben, wenn du nicht richtig über ihn denkst. Ich stelle die Fragen heute Morgen, ihr Lieben. Wissen wir, mit wem wir zu tun haben? Wissen wir, wer Jesus Christus ist? Der Schöpfer des Universums, der ist Gott Mensch geworden. Er ist derjenige, der an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um unsere Schuld, unsere Sünden zu tragen. Und er sitzt heute zur Rechten des Vaters und wird eines Tages wiederkommen. Die Gemeinde heute braucht die Botschaft des Kolosserbriefes dringend. Wir leben in einer Zeit, in der religiöse Toleranz bedeutet, dass eine Religion genauso gut wie eine andere ist. Wir leben in einem Zeitalter des Synkretismus. Oft verleugnen wir Christus nicht, aber wir entthronen ihn. In meinen Jahren hier in Brake, oft in Einsatzwochen, habe ich bemerkt, wie viele Menschen auch in unserem Land über Jesus denken. Da kann man mit den Menschen auf der Straße sprechen in Bezug auf den lieben Gott im Himmel. Aber sagt man, dass Jesus Christus Gott Mensch geworden ist, da werden die Gesichter rot und da gibt es Widerstand. Jesus Christus ist das Zentrum des Kolosserbriefes, er ist das Zentrum der Schrift und er will das Zentrum unseres Lebens sein. Wir wollen gleich das Gebet, das Paulus gebetet hat, und den Text von heute Morgen miteinander betrachten. Aber ehe wir das tun, wollte ich mit einigen kurzen Aussagen das zusammenfassen, auch was Dora Klaassen gestern Abend getan hat. Ein paar Informationen in Bezug auf Kolosse, diese Stadt und auch die Gemeinde. Die Stadt Kolosse war einst eine bedeutende und aufstrebende Stadt. Aber zur Zeit des Paulus hatte die Bedeutung der Stadt nachgelassen. Zur Zeit der Abfassung hatte Paulus Kolosse und diese Gemeinde noch nicht besucht. Vielleicht wurde das Evangelium während des Dienstes Paulus in Ephesus nach Kolosse gebracht. Wahrscheinlich ist die Gemeinde durch Epaphras entstanden. Er hat eine Beziehung mit Paulus gehabt in Rom, wie wir gestern gehört haben. Wahrscheinlich ist die Gemeinde durch ihn entstanden. Dreimal in diesem Brief nennt Paulus sich mit Namen. Epheser und Kolosse wurden von Paulus aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben und es war Tychikus, der beide Briefe geliefert hat. Epheser und Kolosse haben auch eine interessante Beziehung zueinander. In Epheser liegt die Betonung auf der Gemeinde aus Leib Jesu und in Kolosser liegt die Betonung auf Christus aus das Haupt des Leibes. Und ein Hauptgrund für das Schreiben des Briefes, eine Hauptbetonung in diesem Brief, war die Erhabenheit Jesu Christi zu betonen. Paulus wollte uns zeigen, wer Jesus Christus ist, aber auch zu zeigen, welche Folgen das in unserem Leben haben soll. Und deswegen finde ich diesen Brief so wichtig. Jesus Christus wird nicht nur dargestellt, sondern auch die Verantwortung, die wir haben, weil wir ihn kennen, auch dementsprechend zu leben. Ich werde das ganze Gebet lesen. Ein Teil davon ist hier auf der Leinwand. Und das, was in Rot ist, besonders der lange Text, ist der Text für heute Morgen diene Gott durch unsere Werke. Deshalb, schreibt Paulus, hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, dass wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil der Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzte das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wer Gottes Willen erkennt, muss eigentlich notwendigerweise auch Gott wohlgefällig leben. Wenn wir ihn kennen, wenn wir seinen Willen kennen, dann muss es eine Auswirkung auf unserem Leben haben. Ich sage oft, dass die Heiligung, die Nachfolge, eine Pflichtfolge unseres Lebens als Christen ist. Paulus benutzt vier Ausdrücke in diesem Text, vier Ausdrücke, die Kennzeichen sind von einem Leben, das dem Herrn wohlgefällig ist. Erstens, fruchtbringend in jedem guten Werk. Das heißt, unsere Leben sollen fruchtbar sein. Zweitens, wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Drittens, gekräftigt mit aller Kraft. Und viertens, mit Freuden dem Vater danksagend. Wir setzen uns heute Morgen mit dem ersten Kennzeichen, nämlich fruchtbringend in jedem guten Werk. Gestern Abend hat Doyle Klassen von der Erkenntnis seines Willens gesprochen. Wir haben gesehen, dass der Wille Gottes in seinem Wort zu finden ist. Heute Abend wird Phil Alloway von der Kraft Gottes sprechen, von der Tatsache, dass wir ein solches Gott wohlgefälliges Leben nur durch seine Kraft leben können. Und auch am Sonntagmorgen wird Doyle Klassen das mit der Danksagung betonen. Aber wir setzen uns zuerst mit fruchtbringend in jedem guten Werk auseinander. Im Leben eines Gläubigen gehören Erkenntnis und Gehorsam zusammen. Es gibt oder soll keine Trennung zwischen Lehre und Leben geben. Das Werk, das wir tun, ist eine Auswirkung von dem Leben, das wir leben. Erkenntnis, Charakter, Wachstum, Verhalten, Dienst müssen immer zusammen sein. Ein Leben, das dem Herrn gefällt, wird durch jede Art von guten Werken gekennzeichnet sein. Jesus hat das sehr deutlich gesagt in Johannes 15. Er hat gezeigt, dass ein Ziel, was er mit uns in unserem Leben hat, ist, dass wir Frucht bringen. Mehr Frucht und viel Frucht. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass dies nicht durch unsere Kraft geschehen kann. Es entsteht aus dieser Beziehung in Christus bleiben. Aber die Werke spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Ich war etwas überrascht, als ich mich vorbereitet habe für diese Botschaft heute Morgen in Bezug auf diesen Text, zu sehen, wie oft das Wort Werke vorkommt, gerade im Neuen Testament. In jedem Buch des Neuen Testaments werden die Werke, die wir tun, die Werke, die Gott getan hat, durch Jesus getan hat, die werden stark betont. Heute Morgen möchte ich das Thema zusammenfassen mit vier Beobachtungen. Es ist nicht möglich, da da dieses Thema so oft vorkommt, das ausführlich zu betrachten. Aber vier Punkte möchte ich betonen. Zuerst, Jesus Christus selbst ist das höchste Vorbild in Bezug auf gute Werke. Sein Leben war durch guten Werken gekennzeichnet. Lukas schreibt in Bezug auf Jesus, er war mächtig im Werk und auch im Wort. Das Lebensziel Jesu war das Werk, das der Vater ihm anvertraut hat, auf dieser Erde zu tun. Es war sein Ziel, sein Lebensziel, den Willen des Vaters durch sein eigenes Leben umzusetzen. Man merkt zum Beispiel im Johannes 4, dass er sogar bereit war, zeitweise auf physische Nahrung zu verzichten, weil er eine Möglichkeit vom Vater bekommen hat, ein Werk für ihn zu tun, ein geistliches Werk. Zweitens, seine Werke haben beides, seine Person und auch seinen Dienst bestätigt. Es waren die Werke Jesu, die hier eine sehr große Rolle gespielt haben. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, als er voller Zweifel war, sagt uns der Text, dass er von den Werken Jesu gehört hat und schickte seine Jünger und fragte, bist du es oder warten wir auf jemand anders? Und die Antwort Jesu hat wieder mit seinen Werken zu tun. Schaue, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Das heißt, seine Werke haben ihm bestätigt. Er selbst sagte, die Werke selbst, die ich tue, die zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Sehen wir, wie wichtig diese Werke, die Jesus getan hat, wie wichtig sie in seinem Leben waren, auch in dieser Hinsicht? Drittens, wir merken im Text, dass die Werke, die Jesus getan hat, schon vorher vom Vater bestimmt waren. Das heißt, ehe er Mensch geworden ist, hat der Vater diese Werke vorbereitet. Und es war der Vater, der ihm auch die Kraft gegeben hat, diese Werke hier auf der Erde zu tun. Wie oft hat Jesus gesagt, ich tue nichts aus mir selbst. Es ist der Vater, der in mir wirkt. Und ich tue seine Werke. Viertens, ich finde es interessant, dass Jesus wusste, dass er nur eine bestimmte Zeit hat, eine bestimmte Zeit auf dieser Erde, um diese Werke zu vollbringen. Er sagt selber in Johannes 9, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Er wusste, seine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Und er wusste, er hat nur diese Möglichkeit, nur diese Zeit, um das Ziel zu erreichen, was der Vater durch ihn wirken wollte. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass es auch in Bezug auf dich und mich so ist, in Bezug auf uns. Gott in seiner Gnade gibt uns ewiges Leben durch seinen Sohn. Aber in seiner Gnade gibt uns auch Möglichkeiten, ihm zu dienen, uns einzusetzen für ihn. Ich habe das Beispiel manchmal in der Vergangenheit benutzt, aber ich habe drei Schwestern. Eine Schwester wohnt heute Morgen im Himmel. Als sie 35 Jahre alt war, ist sie an Krebs, Hautkrebs gestorben. Ich habe das Vorrecht gehabt, 2 Wochen Zeit mit ihr zu verbringen, kurz vor ihrem Tod. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen, auch in Bezug auf geistliche Wahrheiten, aber ich werde ein Gespräch nie vergessen, wo sie mich fragte, weißt du, was am schwierigsten ist, dass ich jetzt sterben muss? Ich fragte, nein, was? Sie sagte, es ist schwer, meinen Mann zu verlassen, nach 10 Jahren Ehe. Es ist schwierig, meine 3 Kinder, 2, 4 und 6, zu verlassen und nicht erleben zu dürfen, wie sie aufwachsen, zur Schule gehen, heiraten und so. Sie sagte, aber das Schwierigste ist das Bewusstsein, ich kann nicht mehr für Jesus tun. Und ich muss sagen, heute Morgen, das hat mein Leben sehr stark geprägt. In diesem Bewusstsein, was Jesus hier sagt. Wir haben eine bestimmte Zeit. Eine bestimmte Zeit, die Gott uns anvertraut. Und er will, dass wir diese Zeit ausnutzen, um zusammen mit ihm seine Ziele in unserem Leben zu erreichen, ihm zu ehren. Und wir müssen bereit sein, das zu tun. Und letztens in Bezug auf Jesus, durch die Werke Jesu wurde der Vater verherrlicht. Ich war überrascht, wie oft in den Evangelien, wo der Text davon spricht, dass Jesus Wunder getan hat, wie oft in dem Zusammenhang steht, dass durch seine Wunder, durch sein Wirken der Vater verherrlicht wurde. Und Gott wird auch in unserem Leben verherrlicht, sagt Jesus in Johannes 15, wenn wir seine Werke tun. In Offenbarung 15 lesen wir in der Endzeit, wie Gläubige am gläsernen Meer stehen und singen, groß und wunderbar sind deine Werke. Herr Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte heute Morgen in Bezug auf Werke, ist, dass die Schrift uns sehr viele positive Beispiele nennt von Menschen, dessen Leben durch gute Werke gekennzeichnet war. Und die Schrift, Gott lobt diese Menschen wegen ihren guten Werken. Ich habe nur vier Beispiele ausgesucht vom Text. Erstens, Maria von Bethanien. Eine einfache Frau, eine demütige Frau. Sie hat auch eine Schwester Martha, die interessanterweise Werke betont auch. Aber Jesus spricht mehr von einem Werk im Leben Marias, wo er, nachdem sie seine Füße gesaugt hat und ihm vorbereitet hat für seinen Tod, wo Jesus sagt, lass sie. Was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das heißt, seine Füße salben, ihm vorbereiten für seinen Tod, diese Tat der Demütigung, diese Tat, was ein Werk war in Gottes Augen, hat er gelobt. Und der Text geht weiter und sagt, immer dort, wo von ihr gesprochen wird in der ganzen Welt, wird von dieser Tat, von diesem Werk gesprochen. Ein zweites Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 9, Vers 36, wieder eine Frau, Dorcas. Der Text sagt, diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und als sie gestorben ist, waren die Frauen entsetzt, weil diese Frau, Dorcas, so viele gute Werke für Gott getan hat und auch für andere Menschen. Und sie wird dadurch gelobt. Und wir wissen auch, dass Gott den Petrus gebraucht hat, um sie aufzuerwecken, damit sie diese Werke fortsetzen könnte. Ein drittes Beispiel finden wir im Philipperbrief. Meines Erachtens eins der schönsten Beispiele im Neuen Testament in Bezug auf eine Einstellung des Dienstes und Werke. Und das ist Epaphroditus. Ein junger Mann, wahrscheinlich von der Gemeinde ausgesandt, um Paulus dort in Rom zu dienen. Und während er dort war und während er gearbeitet hat, ist er krank geworden. So krank, dass er fast gestorben ist. Interessant ist, was Paulus schreibt. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewacht, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Hier ist ein Mann, letztendlich war sein eigenes Leben ihm nicht so wichtig wie die Möglichkeit, Gott zu dienen, Paulus zu dienen, der Gemeinde zu dienen. Und sein Leben war ihm nicht so wichtig. Ich habe oft ein persönliches Beispiel in dieser Hinsicht gebracht. ich weiß von mir selber, wenn ich krank bin, will ich an nichts anderes oder niemand denken oft. Vor einigen Jahren hat meine Frau Shrimps gekauft bei Aldi, kurz vor Weihnachten. Wir wollten die mit der Familie Weihnachten essen, haben die vergessen. Irgendwann im Februar hat sie dann, ach, die Shrimps sind da im Gefrierschrank. Sie hat die rausgeholt, gekocht, wir haben die gegessen und wir beide lagen einige Tage flach im Bett. Die waren schlimm, das kam in der Nachrichten nachher. Aber ich weiß, wie es bei mir war. Ich wollte an nichts denken, ich wollte mit niemand reden, ich wollte allein sein. Ich habe nur an meine Krankheit gedacht. Aber hier ist ein junger Mann, der dem Tod nahe war. Aber ihm war wichtig, die Werke, das Werk des Herrn und anderen zu dienen. Ein letztes Beispiel aus Offenbarung 2, wo Jesus 7 Briefe an 7 Gemeinden schreibt. Er lobt die Gemeinde in Thyatira und schreibt Folgendes. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ich sage nochmals, es ist erstaunlich, wie oft dieses Thema vorkommt im Neuen Testament. Es ist erstaunlich, wie viele positive Beispiele wir haben von Menschen, die das getan haben, wofür Paulus für diese Gemeinde gebetet hat. Aber drittens, heute Morgen, die Schrift fordert uns aus Gottes Kinder heraus, gute Werke zu tun. Und hier ist es wieder erstaunlich, wie viele Bibeltexte es gibt und wie viele Aussagen von den Verfassern des Neuen Testaments, wo wir herausgefordert werden, Werke zu tun. Ich wiederhole, falls wir das übersehen. Es ist klar vom Neuen Testament, dass keiner von uns diese Werke durch unsere eigene Kraft tun können. Aber Gott kann diese Werke durch uns tun, wenn wir die Beziehung der Gemeinschaft mit ihm pflegen, wie wir auch gestern Abend gesehen haben. Ein paar Texte, wo wir diese Herausforderungen sehen. Jesus selbst in der Bergpredigt, am Anfang der Bergpredigt. So soll eure Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und da haben wir es wieder. Wenn wir bereit sind, Gott durch uns wirken zu lassen, gute Werke zu tun, führt das dazu, dass der Gott im Himmel, unser himmlischer Vater, dadurch verherrlicht wird. Eine zweite Stelle im 2. Timotheusbrief, wo ich eine interessante Verbindung sehe in Bezug auf das Wort Gottes und die Kraft und die Macht des Wortes Gottes und gute Werke, ist 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Dort schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir uns unter dem Wort Gottes stellen und bereit sind, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt, dann sind wir ausgerüstet, in der Lage, dass er durch uns diese guten Werke tun kann. Es gibt wahrscheinlich kein anderer Brief, kein anderes Buch im ganzen Neuen Testament, der die guten Werke so betont wie der Titusbrief. Wir lesen in Titus 2, Vers 14. Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das heißt, wir gehören uns selbst nicht. Aus Gottes Kinder, aus diejenigen, die die Erlösung durch Jesus erlebt haben. Wir gehören uns selbst nicht, wir gehören ihm. Und wir sind sein Eigentum. Und sein Ziel für dich, sein Ziel für mich, sein Ziel für uns ist, dass wir eifrig sind gute Werke zu tun. Drei andere Stellen in diesem Brief. In Kapitel 3, Vers 1 schreibt Paulus, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Es ist interessant, dass Paulus betont, gute Werke, ja, nicht nur in der Familie, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in Bezug auf den Staat. Das heißt, in dieser Welt sollen wir als Gottes Kinder gekennzeichnet sein durch gute Werke. Es war eine große Freude für uns vor kurzem in der Andreas-Gemeinde, als wir ein 10-jähriges Jubiläum gefeiert haben und der Bürgermeister Lemgos war dort und die Gemeinde gelobt hat, weil sie tätig ist in der Stadt Lemgo mit dem Tafel, wo Flüchtlinge da waren und Leute bereit waren, hinzugehen und einfach Stunden zu verbringen, mit Kindern zu spielen und anderen zu helfen. Gott will, dass wir als seine Kinder bereit sind, uns einzusetzen, um anderen Menschen zu helfen, auch in dem Staat, in dem wir leben. Titus 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen, schreibt Paulus. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Weiter schreibt er, lasst aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Ich wiederhole, erstaunlich, wie oft diese Betonung in der Schrift zu finden ist, in Bezug auf uns und unsere Verantwortung. Ich wünschte heute Morgen, dass ich besondere Zeit für die nächste Bibelstelle hätte, was meines Erachtens sehr wichtig ist in Bezug auf die Werke. Und das ist Epheser 2, 8 bis 10. Die Verse 8 und 9 kennen wir gut. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber der 10. Vers. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein Problem mit diesem Thema, ein Problem mit einer solchen Predigt ist, dass manche das Gefühl haben, ach, da ist es wieder, dieser Leistungsdruck, ich muss etwas tun. Und ich meine, dass diese Bibelstelle uns eine große Hilfe ist. Es sind nicht Werke, die wir produzieren müssen, die wir ausdenken müssen. Nein, ihr Lieben, bei uns allen hat Gott Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Und sein Ziel ist, dass wir die Beziehung, die Gemeinschaft mit ihm pflegen, damit er uns durch sein Wort und durch seinen Geist leiten kann, zu erkennen, was sind diese Werke und dann sie zu tun. Ein vierter und letzter Punkt heute Morgen. Wir tragen oder eines Tages tragen wir Verantwortung vor Gott in Bezug auf unsere Fruchtbarkeit und Werken hier auf dieser Erde. Das heißt, die Schrift ist deutlich, dass wir alle eines Tages Rechenschaft abgeben müssen in Bezug auf die Frage, was haben wir mit dem getan, was Gott uns anvertraut hat, mit den Gaben, mit den Dienstmöglichkeiten. Die sehr bekannte Stelle in 1. Korinther 3. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Eine zweite Stelle, wo wir sehen können, dass negative Werke eine negative Auswirkung haben können, schreibt Paulus in 2. Timotheus 4. Alexander der Schmied, schreibt Paulus, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Das heißt, auch negative Werke, auch böse Werke werden gerichtet sein eines Tages. Eine Bibelstelle, die mir eine große Ermutigung ist, finden wir in Hebräer 6. Die Empfänger des Hebräerbriefes haben Schwierigkeiten gehabt. Sie waren gläubige Menschen, die eine geistliche Geschichte hatten. Aber sie sind zurückgefallen, sie sind unreif geworden. Aber nach einer sehr starken Warnung ermutigt Paulus sie mit diesen Worten: Gott ist nicht ungerecht, eure Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und noch dient. Das heißt, obwohl geistliche Schwierigkeiten da sind, obwohl sie nicht so gewachsen sind, wie sie wachsen sollten, hat Paulus gesagt, Gott vergisst nicht, Gott weiß, was ihr tut und er wird das nicht vergessen. In Offenbarung 22 schließt Jesus mit einigen interessanten Worten wieder in Bezug auf Werke und die Zukunft. Jesus schreibt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Anhand dieser wenigen Bibelstellen sehen wir, wie wichtig die Fruchtbarkeit und die Werke im Leben eines gläubigen Menschen sind. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir zur zweiten Hälfte des Kolosserbriefes gehen und wieder diese Betonung in dem praktischen Teil sehen. Paulus schreibt, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die Zeit aus. Und in Kolosser 2, 23 und 24, was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn aus Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Die Herausforderung in der Schrift, tue Gottes Werke, ist biblisch und führt dazu, dass unser Leben Gott wohlgefällig wird und dass Christus dadurch verherrlicht wird. Deswegen hat Paulus das für diese Gemeinde gebetet. Ich wollte den letzten der vier Punkte nur kurz erwähnen zum Schluss meiner Predigt, wo Paulus sagt, mit Freuden dem Vater Dank sagend. Wie gesagt, Dr. Klassen wird etwas näher darauf eingehen am Sonntagmorgen. Aber ich sehe hier, dass Paulus wusste, die Möglichkeit, Gott zu dienen, die Möglichkeit, gute Werke für Gott zu tun, ist eigentlich seine Gnade. Und wir sollen ihm nicht nur danken heute Morgen, dass wir durch Jesus Christus erlöst sind. Wir sollen vom Herzen dankbar sein, dass wir die Möglichkeit, das Vorrecht haben, ihm zu dienen. Viele von Ihnen wissen um meine Krankheit letztes Jahr. Es war schon ernüchternd, in den wenigen Stunden, wo es geschehen ist, zu hören, dass die Ärzte nicht wussten, wie es ausgeht, haben nicht erwartet, dass ich überlebe. Nachdem alles in Ordnung war und die Heilung zu Ende war, habe ich eine Gewohnheit bei mir. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, ist das Erste fast an jedem Morgen, was ich tue. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich noch am Leben bin und ich danke dir, dass ich die Gelegenheit, das Vorrecht habe, dir zu dienen. Ich frage euch, ich frage dich, ich frage uns heute Morgen, ihr Lieben, ist es uns bewusst, welch großes Vorrecht es ist, nicht nur Gott zu kennen durch Jesus Christus, sondern ihm zu dienen und gute Werke zu tun. Ein Diakon, dessen Glauben während einer evangelistischen Abendgottesdienst geistlich gestärkt worden war, ging zu seinem Pastor und sagte ihm, dass er jetzt bereit wäre, ganz für Jesus zu leben und ihm zu dienen. Der Pastor hat sich gefreut, dankte sich bei ihm, betete mit ihm und sagte ihm zuversichtlich, dass er ihm bald eine Aufgabe geben würde. Später am gleichen Abend rief eine junge Witwe an und sagte dem Pastor, dass sie dringend jemand bräuchte, der ihren kleinen Sohn am nächsten Tag zum Termin bei einem Spezialisten ins Krankenhaus bringen sollte. Das Krankenhaus war 80 Kilometer entfernt und derjenige, der ihn eigentlich fahren sollte, hatte plötzlich absagen müssen. Der Pastor lächelte innerlich und dachte an Gottes Führung. Er rief den Diakon an und bat ihm, diesen Dienst zu tun. Zuerst protestierte der Diakon, da er dafür einen halben Tag Urlaub nehmen musste. Aber nachdem der Pastor ihn daran erinnerte, dass er zum Dienst bereit sein wollte, lenkte er ein und sagte, dass er dafür zur Verfügung stehe. Der Diakon nahm Urlaub, fuhr am nächsten Morgen zum Haus der Frau. Die junge Mutter konnte nicht mitfahren, da sie auf ihre anderen Kinder aufpassen musste. Und da der Junge nicht gehen konnte, trug der Diakon ihn zu seinem Auto und setzte ihn neben sich. Nachdem sie eine Zeit lang gefahren sind, fragte der Junge: Du bist Gott, nicht wahr? Der Diakon antwortete: Nein, natürlich nicht. Warum sagst du das? Der Junge antwortete: Letzte Nacht hörte ich meine Mutti weinend, als sie zu Gott betete und ihm fragte, ob er jemand finden könnte, der mich zum Krankenhaus fahren könnte. Daher dachte ich, du musst Gott sein. Der Junge war einige Minuten ruhig und dann fragte er: Ja, wenn du nicht Gott bist, dann arbeitest du aber für ihn, oder? Der Diakon schwieg erst und sagte dann mit Tränen in den Augen und Freude in seinem Herzen: Jetzt mehr denn je zuvor, mein Junge, jetzt mehr denn je zuvor. Euch Absolventen sage ich, ich hoffe, dass nach 3 Jahren Bibelschule und Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, dass ihr sagen könnt: Ja, ich bin Gottes Mitarbeiter, jetzt mehr als je zuvor. Und das wäre mein Gebet für mich und für euch, für uns heute Morgen, dass vielleicht nach dieser Konferenz unsere Herzenseinstellung ist: Ja, Herr, jetzt mehr als je zuvor. Amen.